In der heutigen Episode sind mit Stefan Richter und René Picard zwei absolute Experten zum Bitcoin Lightning Netzwerk zu Gast. Diese Episode ist sowohl etwas für diejenigen, die wissen wollen, was das Lightning-Netzwerk genau ist, als auch für diejenigen, die schon tiefer drinstecken und genauer verstehen wollen, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute eine Episode, auf die ich mich schon lange freue, und zwar ist das Thema heute das Bitcoin Lightning Netzwerk. Ja, Bitcoin Lightning ist meiner Meinung nach eine der spannendsten Entwicklungen im Bitcoin Space der letzten Jahre, und deswegen haben wir uns das heute mal als Thema für diese Episode hergenommen. Wir haben einen sehr ambitionierten Plan, den werden wir vermutlich nicht ganz durchziehen, aber das Ziel ist mal so 45 bis 60 Minuten heute über Lightning zu sprechen, und unser Ziel ist es auch, wirklich jeden abzuholen am Anfang. Also auch wenn du noch nie etwas von Lightning gehört hast oder nicht genau weißt, was es ist, dann solltest du zumindest die ersten 15 bis 20 Minuten hier guten Input bekommen, und dann in der zweiten Hälfte, wie das ja oft so ist hier im Podcast, gehen wir dann ein bisschen mehr ins Detail, sodass also auch was für diejenigen dabei ist, die schon ein Stückchen tiefer in dem Thema drinstecken. Und da ich selbst ja jetzt kein ausgewiesener Lightning-Experte bin, habe ich mir heute Verstärkung geholt. Und zwar habe ich René Picard und Stefan Richter hier. Und René, Stefan, eure beiden Namen wurden mir immer wieder genannt, wenn es darum ging, ich suche nach Experten im Lightning-Netzwerk. Dann hieß es immer, ja, da musst du unbedingt mit René und oder Stefan reden. Also deswegen freue ich mich besonders, dass ihr heute da seid. Und deswegen erstmal Hallo an euch beide.
Hallo, hi. Danke, dass du uns eingeladen hast.
Ja, sehr gerne. Ihr beide habt ja auch ein Papier zum Lightning-Netzwerk geschrieben, da reden wir dann auch im zweiten Teil heute gerne dazu. Vielleicht ganz kurz, je nachdem wie ihr wollt, René, vielleicht fangen wir bei dir mal an. Kannst du vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen, wo du herkommst, was du machst?
Ja, genau. Also ich komme aus Deutschland, wohne aber gerade in Norwegen, wo ich an einer Universität tätig bin und über das Lightning-Netzwerk forsche. Genau genommen darüber, wie man den Bezahlungsvorgang im Lightning-Netzwerk zuverlässig machen kann und stabil.
Ich habe ja auch eine Promotion jetzt hinter mir, und ich habe da vor, ich glaube 2016 hat die begonnen, und ich habe damals ja auch überlegt, ob ich in diese Richtung digitale Währungen, Blockchain gehen soll, und ich habe mich das ehrlich gesagt nicht getraut, damals in dieses Thema schon reinzuspringen. Wie war das bei dir, René? Gab es die Überlegungen auch, ob das vielleicht riskant ist, sich auf so ein Thema zu stürzen, oder war das von Anfang an klar, dass du auf jeden Fall was zu Bitcoin und Lightning machen möchtest in einer Promotion?
Naja, also ich habe ja im Prinzip schon mal promoviert, nur nicht mit Abschluss. Also ich habe ja 7 Jahre lang über natürliche Sprachverarbeitung nachgedacht, und von daher kenne ich wohl den wissenschaftlichen Betrieb ganz gut. Und für mich war es einfach so, dass ich das Lightning-Netzwerk irgendwie in 2018 entdeckt habe und gesagt habe, boah, das ist ja eine Technologie, von der sehe ich, dass wir ein wirklich gutes, dezentrales Peer-to-Peer-Geld bekommen, was eben nicht unbedingt von der Zentralbank ausgegeben worden ist und auch nicht zentral gesteuert und kontrolliert werden kann. Und das hat irgendwie ganz gut, also das hat für mich irgendwie sehr viel Sinn ergeben. Und da habe ich gesagt, da möchte ich einfach mithelfen. Das möchte ich gerne, dass wir das hinkriegen. Also ich glaube wirklich, dass wir so etwas brauchen. Und ja, von daher war für mich jetzt gar nicht sozusagen die Frage, ob das eine erfolgreiche Promotion werden kann oder nicht, oder doch im Mittelpunkt.
Ja. Und hast du da auch weil das war bei mir zum Beispiel ein Problem, damals einen Professor zu finden, der sich für das Thema auch so weit interessiert, dass er sagt, ja, ich nehme dich da auf als meinen Doktoranden und unterstütze dich dabei?
Naja, es war, glaube ich, eher andersrum. Also es war so, dass ich mich halt eher in dem Bereich bewegt habe und versucht habe, über diese Themen nachzudenken und daran zu arbeiten. Und dann habe ich diese Stelle gesehen an der Uni und habe gesagt, ja gut, okay, das passt ja irgendwie zusammen. Also ne, es fing gar nicht damit an, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt diese Promotion nachholen von damals, sondern es war eher so, ich habe mich mit diesen Themen auseinandergesetzt und habe dann gesehen, darüber kann ich das sozusagen vielleicht in ein Umfeld kommen, ja. Aber klar, also auch an den Universitäten ist es durchaus so, dass das Thema neu ist.
Ja, absolut. Stefan, du hast ja glaube ich, eher so den mathematischen Hintergrund. Ich kenne viele vermutlich aus einem der bekanntesten oder dem bekanntesten deutschen Bitcoin-Podcast. Ich glaube, da gibt es auch so einen kleinen Wettbewerb.
Ja, also
ja, vielleicht möchtest du ein, zwei Sachen dazu sagen. Ja.
Ich habe neulich gehört, dass der 21-Podcast 21 Hörer hat und wir nur 20, also der Honigtags-Podcast. Da ist irgendwie was dran. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube trotzdem, wir sind ja dennoch der größte deutsche Podcast. Wobei, naja, du machst uns ja vielleicht Konkurrenz jetzt. Ne? Aber du bist ja kein reiner Bitcoin-Podcast.
Ja, genau. Ich sehe mich da nicht so in der Konkurrenz zu euch und 21. Ich glaube, da gibt es schon noch den einen oder anderen Unterschied, ja.
Ja, es ist vielleicht, wir sind vielleicht irgendwo dazwischen. Ja. Genau, ja, nee, ich bei mir ist die Promotion schon ein bisschen her. Das war aber noch bevor Bitcoin anfing. Also nee, das stimmt gar nicht. Also als Bitcoin so anfing, aber da wusste ich noch nichts davon, habe ich promoviert 2009. Und das war auch tatsächlich so Informatik, aber sehr... Ich war immer sehr theorielastig sozusagen. Ich habe an einem Lehrgebiet für theoretische Informatik promoviert und das ist also ganz viel so Algorithmen und Komplexitätstheorie, solche Dinge. Und das fand ich immer ganz toll und ganz faszinierend und das war aber irgendwie, kommt man in der Realität selten dazu, sich mit sowas zu beschäftigen tatsächlich. Und ich habe dann eben ganz viele Bitcoin-Sachen gemacht in den letzten 10 Jahren jetzt schon ungefähr und unter anderem den Podcast Honigdachs mit Manuel und Friedemann. Und dann mein letztes Projekt war Net Positive Money. Also da geht es ja um Klima, Bitcoin und Klima und so, was wir da machen können. Also eigentlich eher nicht technische Projekte. Dann zwischen immer mal wieder was programmiert und so. Aber dann habe ich schon länger mit René geredet und er hat mich da irgendwie immer mehr reingezogen in dieses Projekt und da bin ich dann endlich mal wieder dazu gekommen, tatsächlich so richtig theoretische Informatik zu machen. Und das war eine sehr beglückende Erfahrung dann tatsächlich, weil da auch dann wirklich was rausgekommen ist.
Ja, also da ist tatsächlich was sehr Spannendes dabei rausgekommen aus eurer Zusammenarbeit. Da reden wir definitiv später noch drüber. Wir haben vor einigen Tagen einen Telegram-Channel eröffnet hier für den Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll und ich habe da gestern oder vorgestern angekündigt, dass ich eine Episode mit euch aufnehme und da kamen gleich dann so 10 Nachrichten mit Fragen. Die wurden teilweise schon von Jeff beantwortet, aber ich habe trotzdem noch einige Fragen notiert, die wir vielleicht dann am Ende auch noch durchgehen können und ansonsten auch an alle Zuhörer gerne die Einladung. Ich packe den Link zu dem Telegram-Channel nochmal in die Shownotes. Das soll jetzt so unsere Plattform sein, auf der wir dann entweder Fragen sammeln für solche Episoden wie heute oder dann auch nach den Episoden gerne nochmal über die Themen diskutieren können. Ja, dann lass uns doch gerne reinspringen in das Thema. Ich denke, wir müssen mal versuchen, möglichst viele Leute jetzt am Anfang abzuholen. Das sollte, glaube ich, der Anspruch sein, was denn das Lightning-Netzwerk ist. Und deswegen würde ich vielleicht mal vorschlagen, bevor wir jetzt drüber reden, was Lightning genau ist und wie es funktioniert, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen und darüber reden, warum wir sowas wie das Lightning-Netzwerk überhaupt brauchen. Weil Bitcoin ist ja mit dieser Idee gestartet, dass es so ein Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk sein soll. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Base Layer, also die Main Layer, das ist die Bitcoin Blockchain, direkt nicht als dieses Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk funktionieren kann, weil dieses Netzwerk eben nicht unendlich skalieren kann. Stefan, vielleicht kannst du da mal ein, zwei Sätze dazu sagen, warum das so ist, dass das Bitcoin-Netzwerk nicht skaliert und wieso Lightning eventuell eine Lösung dann dafür ist.
Ja, das ist natürlich ein großes Thema und da wurde auch in Bitcoin lange Kriege drum geführt. Ja. Also es gab die berühmten Block-Size-Wars, da gibt es auch ein Buch dazu, das ist ganz spannend, kann ich jedem ans Herz legen, das mal zu lesen, wenn er das wirklich interessiert. Also auch ein politisches, war auch ein politischer Kampf sozusagen, um diese Erkenntnis sozusagen sich durchzusetzen. Eine Blockchain ist halt, die Idee von der Blockchain ist grundsätzlich, dass man alle Zahlungen allen mitteilt im Netzwerk. Und alle, die für immer speichern, alle Zahlungen. Das ist eine sehr brutale Idee, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, so alle Zahlungen, die je passieren auf der Welt, wenn man die jetzt alle, jeder muss von jeder Zahlung erfahren und jeder muss jede Zahlung für immer speichern. Das klingt ziemlich, ziemlich anstrengend. Und das, wenn man das mal so ein bisschen mathematisch mal überlegt, dann denkt man, stellt man fest, ja, das kann eigentlich nicht so richtig gut funktionieren. Ja, das geht halt bis ein paar Leute, mit ein paar Leuten geht das super, aber irgendwo hat das halt Grenzen. Also das macht keinen Sinn, das ewig groß zu machen. Und da ist sozusagen die Frage, na, was machen wir dann? Also was kann man tun, wenn Blockchains grundsätzlich nicht dazu geeignet sind, sozusagen massenweise Zahlungen abzuwickeln?
Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, diese Entscheidung, dass die Bitcoin-Blockchain eben nicht skaliert, das ist keine Schwäche im Sinne von, man kann das nicht lösen, sondern das ist wirklich ein Feature und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass man die nicht skalieren lässt, weil es da ja gewisse Trade-offs gibt, ja, bei der Skalierung.
Ja, naja, genau. Also wenn du richtig, also da gibt es eine Menge. Da kommen wir in diesen ganzen Block-Size-War halt rein, ne? Also was passiert, wenn du sozusagen die Blöcke immer größer werden lässt, also wenn immer mehr Zahlungen zulässt, immer öfter oder immer mehr Blöcke oder so, dann wird es halt immer schwieriger, sozusagen die Knoten zu betreiben, die Bitcoin-Transaktionen prüfen und die Blöcke prüfen und so. Und das heißt, irgendwann können das nur noch Visa, ja? Und dann hast du halt Visa. Und dann brauchst du aber irgendwie kein Bitcoin, weil Bitcoin, die Idee von Bitcoin ist halt, dass du eben keine zentrale Instanz hast in der Mitte, die das abwickelt, sondern jeder prüft alles. Und das geht halt nur, wenn dieses Prüfen auch noch machbar ist für jeden. Also es gibt noch eine ganze Menge Argumente, warum das nicht funktionieren kann, aber das ist eins sozusagen ein eher politisches Ziel, was sagt, wir wollen ja gar nicht eine Konkurrenz zu Visa sein, sondern wir wollen ja ein dezentrales, zensurresistentes Geld sein. Also das ist ja der Unique Selling Point von Bitcoin. Und den können wir nicht aufgeben. Und deswegen macht es keinen Sinn, uns sozusagen zu versuchen, immer näher an diese Grenze zu kriegen, was maximalen Durchsatz zu erreichen, sondern wir bleiben bei was eben nicht reicht, um alle Transaktionen in der Welt abzuwickeln. Aber wir brauchen halt dann trotzdem irgendeine Methode, das doch zu machen, wenn wir ein Zahlungsmittel sein wollen, ne? Und so ist, glaube ich, die Idee von Lightning entstanden.
Genau. Also ich glaube, was ich damit einfach nochmal sagen wollte, ist, es ist nicht so, dass wir jetzt darauf warten, dass irgendjemand den Fehler findet und man dann plötzlich im Bitcoin Main Layer skalieren kann, sondern es wird nie skalieren, das Bitcoin Main Layer. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir so etwas wie Lightning brauchen. Und René, vielleicht jetzt mal an dich die Frage. Ich kann mir vorstellen, du hast schon 100.000 Mal erklärt, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert. Deswegen will ich jetzt gar nicht mit irgendwelchen Guiding Questions da reingehen, sondern würde dir einfach mal das Wort geben. Nach den 100.000 Mal, was ist denn so der beste Pitch, wie du aktuell Menschen erklärst, was denn das Lightning-Netzwerk ist und was es kann und warum es so wichtig ist?
Naja, ich sage immer, dass das Lightning-Netzwerk eine intelligente Art und Weise ist, wie wir Bitcoin verwenden. Da würde ich auch tatsächlich sozusagen nochmal ein ganz klein bisschen vielleicht eine andere Perspektive auf die Diskussion geben, die gerade stattgefunden hat. Ne, diese Aussage, dass Bitcoin ja nicht skaliert, also die Frage ist, was skaliert Bitcoin nicht? Ja? Die Menge an Transaktionen, die wir durchführen können, ja stimmt, das tut's nicht. Ne, und initial hat man halt gedacht, dass wenn man eine ökonomische Transaktion, also eine Zahlung durchführen will, braucht man dafür eine Bitcoin-Transaktion. Und ich würde behaupten, aber das stimmt ja gar nicht. Also mit Hilfe des Lightning-Netzwerkes kann ich jetzt tatsächlich ökonomische Transaktionen machen. Ich kann Bitcoins, die in meinem Besitz sind, durch das Lightning-Netzwerk zu Stefan schicken. Oder besser gesagt umgekehrt, wie wir es in unseren Experimenten gemacht haben. Und muss dafür aber in dem Moment, wo ich das mache, keine Bitcoin-Transaktion mithilfe des Bitcoin-Netzwerkes durchführen. So, und damit kann ich die Menge der ökonomischen Transaktionen, also die Menge der Zahlungen, tatsächlich sehr stark skalieren. So, ne? Das heißt also, auf einer rein technischen Ebene skaliert Bitcoin nicht gut, ja, per Definition, genauso wie du das gerade gesagt hast. Aber für die Anwendung, die wir tatsächlich machen wollen, ne? Also wir haben ja Bitcoin nicht erfunden, weil wir unbedingt eine zentrale Datenbank haben wollen, in die wir alles reinschreiben. Das war ja mehr sozusagen etwas, was wir brauchen, ja. Sondern wir haben das ja eigentlich erfunden, damit wir eben ein Peer-to-Peer-Cash-System haben. Ne? Das war ja der Titel von dem Paper. Also, dass wir Peer-to-Peer-Geld zueinander schicken können. Und dieser Aspekt, glaube ich, lässt sich doch skalieren, indem man halt dieses Lightning-Netzwerk verwendet. Und das Lightning-Netzwerk ist nichts anderes als eine Sammlung von Vereinbarungen, wie Menschen sehr standardisiert Bitcoin-Transaktionen und Signaturen austauschen können, miteinander kommunizieren können, sodass dieser Werttransfer stattfinden kann.
Wenn du sagst, eine Sammlung an Vereinbarungen, dann können wir da vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich glaube, viele der Zuhörer wissen ungefähr, wie es funktioniert, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion auf der Mainchain machen möchte. Was ändert sich denn da jetzt, wenn wir ins Lightning-Netzwerk gehen? Da ist es ja eher, sagen wir mal, auf bilateraler Basis werden da Transaktionen gemacht, anstatt dass ich immer alles direkt ans komplette Netzwerk kommuniziere.
Naja, also was sich verändert ist, dass du technisch eigentlich kaum was, würde ich sagen, ja. Also ich meine, du signierst immer noch Bitcoin-Transaktionen. Genau das Gleiche, was du machst, wenn du auf dem Mainlayer unterwegs bist. Der einzige Unterschied ist, dass du sie nicht mehr an das Peer-to-Peer-Bitcoin-Netzwerk sendest, sondern dass du sie mit deinem Channel-Partner oder deiner Channel-Partnerin geheim hältst. Ne? Also wir beide haben zusammen ein Multisignature-Wallet. Da hast du einen Private Key und ich habe einen Private Key. Und dann haben wir eine Transaktion, die das wieder ausgibt. Ja, und in dieser Transaktion, die das Multisignature Wallet wieder leer räumt, sagen wir halt, was weiß ich, 60% des Betrages gehen zu dir und 40% des Betrages gehen zu mir und dann haben wir uns das gegenseitig signiert. So, und wie kriegen wir jetzt einen Wert? Also, und das haben wir aber nicht dem Bitcoin-Netzwerk mitgeteilt. Das haben wir nur sozusagen für uns privat. Ja? Aber wir können natürlich jederzeit sagen, wenn wir uns irgendwie nicht mehr verstehen oder so, dass wir das halt eben dem Bitcoin-Netzwerk mitteilen. Ja. So, aber solange wir uns verstehen, können wir doch jetzt hingehen und sagen, weißt du was, wir gucken mal, dass wir diese Transaktion vielleicht irgendwie ungültig machen. Das ist tatsächlich technisch ein bisschen aufwendig. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht erklären, weil dann schaffen wir die 45 bis 60 Minuten nicht. Aber wir verhandeln dann eine neue Transaktion, in der wir zum Beispiel sagen, dass 80% zu mir gehen und nur noch 20 zu dir. Und damit hast du effektiv mir Geld geschickt, oder? Weil ich ja jederzeit mit dieser Transaktion zum Bitcoin-Netzwerk gehen kann und sagen kann, guck mal, so haben wir ja verhandelt, wie das Geld ist. Die Signaturen sind da. Ihr Miner werdet das akzeptieren, weil so funktioniert ja das Protokoll. Und auf die Art und Weise können wir uns jetzt die ganze Zeit Geld hin und her schicken, indem wir einfach diese Transaktion immer wieder, ich sag mal, updaten. Vereinfacht gesprochen. Und wenn du jetzt halt genau so eine Transaktion noch mit Stefan hast, dann kann ich ja sagen, guck mal, könntest du vielleicht mit Stefan deine Transaktionen so updaten, dass ein bisschen mehr bei Stefan ist, dafür date ich die, die ich mit dir habe, aber auch ab, dass ein bisschen mehr zu dir kommt. Und auf die Art und Weise habe ich effektiv Geld zu Stefan geschickt, ohne dass das Bitcoin-Netzwerk das in dem Moment mitbekommen hat. Und damit habe ich eben genau das geschafft. Ich habe diese Möglichkeit geschaffen, ökonomisch Transaktionen zu machen. Ja, im Prinzip beliebig viele, ohne dass ich das die ganze Zeit diesem Peer-to-Peer-Netzwerk in dem sogenannten Main-Layer oder Base-Layer oder halt dem Bitcoin-Netzwerk mitteilen musste. Ja.
Lass uns das vielleicht mal durchspielen, das ist doch eine ganz gute Idee. Wir sind ja hier drei Personen und wir können ja mal durchspielen, wie das funktionieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel an Stefan eine Lightning-Transaktion schicken möchte, ohne dass ich aber einen Kanal mit ihm habe. Also, was ich jetzt verstanden habe im Lightning-Netzwerk, ist es so, dass und René, vielleicht können wir so mal anfangen. Wir beide eröffnen einen Kanal. Das heißt, wir haben eine Multisig-Wallet, da zahlen wir im Endeffekt Bitcoins ein. Das bedeutet, diese Bitcoins sind ein Stück weit mal weggesperrt. Das heißt, die kann ich auf dem Main-Layer nicht mehr verwenden. Und die sitzen dann in unserem Kanal. Und wir können dann diese Bitcoin im Endeffekt, so oft wir wollen, zwischen uns beiden hin und her schicken. Bis dann mal einer sagt, okay, ich möchte den Kanal wieder schließen und erst dann wird sozusagen diese Transaktion, je nachdem, wer dann welchen Betrag eben hält, wird zurück in die Blockchain geschrieben. Das war so der erste Teil. Und der zweite Teil ist jetzt, wenn wir sagen, wie kann ich denn auch vielleicht über Ecken hinweg im Lightning-Netzwerk Zahlungen tätigen? Weil es wäre ja mega aufwendig, wenn ich jetzt mit jeder einzelnen Person auf der Welt, mit der ich jemals Transaktionen tätigen möchte, einen extra Kanal eröffnen müsste. Und vielleicht, Stefan, vielleicht kannst du mal diese Möglichkeit erklären, dass ich eben auch über verschiedene Ecken hinweg zu Personen Bitcoins schicken kann im Endeffekt, obwohl ich gar keinen direkten Kanal mit ihnen eröffnet habe.
Ja, naja, die Grundidee ist ja eigentlich schon gesagt, ne? Die ist eigentlich sehr einfach. Man muss sich halt jetzt vorstellen, man hat ein Netzwerk von Leuten, die alle miteinander solche Beziehungen haben, also solche Kanäle, dann nennt das ja einen Zahlungskanal, und die publizieren die sozusagen, also wir haben einen Kanal, also es gibt irgendwie, die quatschen miteinander, diese ganzen Clients und sagen, und ich höre jetzt sozusagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu René was schicken wollen würde über dich, dann habe ich irgendwann gehört, es gibt einen Zahlungskanal zwischen dir und zwischen René. Und das hat mein Client irgendwie gehört, das hat er sich gemerkt. Und wenn ich jetzt sage, ich will René Geld schicken, dann sagt mein Lightning-Client sagt dann, okay, also zu René habe ich aber gar keinen Kanal, dem kann ich jetzt direkt gar kein Geld schicken. Aber ich weiß, es gibt einen Kanal zu Alex und Alex hat einen Kanal zu René, das habe ich gehört, sozusagen durch Plaudern, Gossip nennt man das. Also das ist ganz ähnlich wie im Bitcoin-Netzwerk, das auch funktioniert. Also diese Clients unterhalten sich untereinander. Und dann sucht er sich in diesem Netzwerk eine Route, ne? Also die eben zum Beispiel von mir zu über dich, Alex, zu dir, René geht. Und dann stößt er diese Zahlung an. Und jetzt können wir natürlich darüber reden, wie das also genau funktioniert, also wie man auch sicherstellen kann, dass, weil das hat natürlich so ein paar, jetzt naiv, wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, ich will jetzt Geld schicken zu René und ich schicke es über dich, Alex, dann schicke ich dir das Geld zuerst und dann sagst du, oh, Geld? Ich habe nichts von Geld gehört, also alles gut. Dann bist du natürlich froh und sagst, das behalte ich jetzt. Und das muss man natürlich verhindern. Ne? Da gibt es dann halt kryptografische Techniken, das zu verhindern. Ich weiß nicht, wie genau wir das jetzt aufmachen wollen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht gar nicht so reingehen.
Ja, lass uns doch mal vielleicht zwei Dinge würde ich trotzdem gerne besprechen, weil das war auch bei mir am Anfang so ein bisschen eine Hürde zu verstehen. Vielleicht erstmal der einfache Fall. Stefan, wir beide haben einen Kanal und wir schicken uns da jetzt die ganze Zeit Bitcoin hin und her. Das wissen ja nur wir beide. Genau. Vielleicht können wir ganz kurz mal drauf eingehen, warum wir uns gegenseitig nicht bescheißen können. Also was ja passieren könnte, ist, dass ich dir über unseren Kanal diesen einen Bitcoin schicke. Das weißt aber nur du, das Bitcoin-Netzwerk weiß es ja nicht. Und du verschwindest dann plötzlich mit meinem Bitcoin. Vielleicht kannst du so ein bisschen eine Intuition geben, warum diese simple Attacke nicht funktioniert im Lightning-Netzwerk.
Was wir am Anfang tun, ist, wir machen ja eine Multisig-Wallet auf und da publizieren wir tatsächlich eine Transaktion. Diese Transaktion, die geben wir ja dem Netzwerk. Also eine Transaktion muss man auf jeden Fall immer ausführen, sozusagen, um den Kanal zu eröffnen. Und diese Transaktion sagt, dass ab jetzt das Geld uns beiden gehört, sozusagen. Ne? Also dass das Geld, wir können darauf drüber nur noch gemeinsam verfügen, wenn wir uns einig sind. Ne? Sonst können wir es einfach nicht bewegen. Jeder von uns einzeln kann es nicht bewegen. Und das ist auch erstmal, wäre jetzt auch problematisch, also es kommt darauf an, wer das Geld reingetan hat, aber wenn du jetzt das Geld reingetan hast und du hast es in Multisig-Wallet bei mir reingetan, dann musst du mir jetzt vertrauen, dass ich dir irgendwie eine Möglichkeit gebe, das wieder rauszutun, ne? Fängt es immer an, da wird es irgendwie schwierig, deswegen, aber da gibt es eine ganz einfache Lösung, nämlich wir beide, bevor du das machst, signiere ich dir eine Transaktion, die dir das, deinen Teil von dem Geld, weil wahrscheinlich alles ist am Anfang, einfach wiedergibt, ne? Also der diese Multisig-Wallet dann quasi wieder dir das ganze Geld gibt. Aber die signiere ich nur, die publizieren wir eben nicht. Das ist eben genau diese Commitment Transaction, heißt das, von dem wir nachher möglicherweise ganz, ganz viele machen. Ne? Wir haben nur diese Funding Transaction, also die das Geld sozusagen festlegt auf einen Multisig, die haben wir publiziert, die ist im Netzwerk und diese Commitment Transactions, die ermöglichen immer, dass das Geld wieder in den Teilen demjenigen zukommt, dem der richtige Teil gehört, sozusagen. Und davon machen wir immer neue und publizieren sie aber nur ganz am Schluss, wenn wir den Kanal wieder schließen wollen. Ne? Also, aber ich weiß nicht genau, ob das, welchen Angriff meinst du jetzt genau?
Nein, genau das habe ich gemeint. Also es ging einfach darum, also dieses Verständnis, ja, wir fliegen ja noch relativ hoch gerade, wenn wir einfach einen bilateralen Kanal eröffnen, bei dem nur wir beide wissen, wem gehören denn aktuell wie viel Bitcoin, wie stellen wir sicher, dass das funktioniert, ohne dass wir beide uns vertrauen müssen? Und ich glaube, da hast du jetzt gerade die Antwort gegeben, das funktioniert deswegen, weil jede Transaktion im Endeffekt signiert wird. Und wenn du versuchen würdest, mich zu bescheißen, könnte ich also an das Main-Layer gehen und sagen, hier ist diese signierte Transaktion, die beweist, dass ich Stefan tatsächlich ein Bitcoin geschickt habe oder umgedreht. Ja, damit dann diese, habe ich das richtig verstanden, damit dann diese Wallet im Endeffekt wieder geschlossen werden kann und im Endeffekt du mich nicht bescheißen kannst, obwohl du es versucht hast.
Richtig, genau. Also es ist so, dass das Geld ist immer, ist sozusagen, solange der Kanal offen ist, ist das Geld in der Multisig-Wallet von uns beiden. Wir können das nur gemeinsam ausgeben, aber jeder von uns beiden hat immer eine aktuelle Transaktion, eine aktuelle Commitment-Transaktion, die nicht publiziert ist, die wir aber jederzeit publizieren könnten, die den aktuellen Stand abbildet. Und so könnte jeder von uns beiden jederzeit das Geld wieder rausnehmen, den Teil, der ihm gehört, sozusagen. Ja. Und die technischen Details sind dann, wie schaffen wir es tatsächlich, dass wir jetzt keine veralteten Transaktionen publiziert werden können und so. Das ist ein bisschen kompliziert, können wir auch gern reingehen, aber das ist dann nicht mehr ganz trivial.
Ich würde gerne noch hinzufügen, ne? Es ist halt etwas, das ging schon immer in Bitcoin. Also, das sind einfach Bitcoin-Transaktionen. Also, jeder Mensch, der heutzutage irgendwie ein Hardware-Wallet verwendet oder ein AirGap-Device, der geht ja hin und nimmt eine Bitcoin-Transaktion, bereitet die vor, signiert die, ja, packt die dann vielleicht auf einen USB-Stick, dann auf seinen regulären Computer und dann schickt er die an das Bitcoin-Netzwerk. Also, und genauso ist das halt hier, ja. Du hast halt einfach ein Wallet mit jemandem gemeinsam angelegt, ne? Und du hast vorhin gesagt, dann ist das Geld erstmal weggesperrt. Ja, so, das sagen immer ganz viele so, aber ich finde das so eine seltsame Betrachtungsweise irgendwie, weil, also ich meine, klar, auf jeder Bitcoin-Adresse ist das Geld erstmal weggesperrt. So lange, bis ich halt eine Signatur bereitstelle, dass ich das Geld an die nächste Adresse schicken kann. Also ich meine, so funktioniert halt Bitcoin. Und ob ich das jetzt sozusagen auf einem ganz normalen Bitcoin-Adresse irgendwie wegsperre oder ob ich das auf einer Multisignature-Adresse wegsperre, das ist irgendwie, das macht ja eigentlich keinen großen Unterschied. Ja? Also den Unterschied macht es dann halt tatsächlich nur sozusagen auf der sozialen Beziehungsebene zwischen dir und mir, ja. Dass wir jetzt auf einmal gemeinsam uns einig sein müssen, dass wir jetzt das Geld wieder wegschicken wollen. Ne? In dem Sinne ist das weggesperrt, ja. Aber ja, wie Stefan ja gerade auch erklärt hat, halt eben nicht, weil wir haben ja diese Sicherheitstransaktion, die halt schon vorher signiert ist, die, mit der wir jederzeit sagen können, wir wollen das wieder auflösen.
Ja, also das stimmt absolut, was du sagst. Und das ist auch eigentlich eine sehr sinnvolle Art und Weise, sich dieses Lightning-Netzwerk anzusehen, dass man sagt, ich habe eine Multisig-Wallet und was Lightning mir eigentlich einfach ermöglicht, ist, dass ich mir signierte Transaktionen bilateral hin und her schicke, ohne die jedes Mal ans Netzwerk zu kommunizieren. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Multisig-Wallet und ein Kommunikationsnetzwerk im Endeffekt, das ich dazu nutze, um diese signierten Transaktionen hin und her zu schicken. Ist das so die Art und Weise, wie du auf das Lightning-Netzwerk blickst? Ich meine, der Grund, warum ich da gerade so drauf herumreite, ist natürlich, weil diese Idee, wie Bitcoin funktioniert und dass ich da ein dezentrales System oder hier einen bilateralen Kanal habe, wo ich mir Zahlungen hin und her schicke, ohne dass ich mir vertrauen muss, das ist natürlich was bei ganz vielen Menschen erstmal einen Knoten im Kopf hervorruft, ja.
Ja, genau. Also ich kann das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, irgendwie, dass das so ist, ne? Weil dann gibt's irgendwie Bitcoin und dann gibt's noch irgendwie tausend andere Altcoin-Projekte und jetzt gibt's auf einmal dieses Lightning-Netzwerk und am Ende des Tages ist doch alles eh nur Software auf meinem Rechner und die eine sieht aus wie die andere, ja. Und dann ist das natürlich irgendwie, glaube ich, für viele Menschen erstmal ein Stück weit verwirrend, was da jetzt die Unterschiede sind, ne? Was ich, glaube ich, einfach nur darstellen wollte, ist, dass die Tricksereien, die wir im Lightning-Netzwerk, ich sag mal, standardisiert durchführen und automatisiert durchführen, so dass eben die Nutzerinnen und Nutzer die nicht mehr sehen müssen. Sachen sind, die wir im Prinzip schon sehr früh in Bitcoin haben machen können, ja. Und die wir halt sozusagen, ne, also wenn Stefan, du und ich uns vor 5 Jahren einig gewesen wären, hätten wir alle auch schon mal so einen Zahlungskanal irgendwie bauen können. Also ein Multisignature-Wallet hätten wir ja anlegen können. Und dann hätten wir auch irgendwie im Geheimen unsere Transaktionen immer signieren können und uns darüber freuen können, dass wir die haben, ja. Und die uns dann gegenseitig immer zuschicken und sagen, guck mal, so sieht's jetzt aus, ne. Dann hätte sozusagen Stefan auch über dich zu mir Geld schicken können, ne. Also das wäre schon drin gewesen. Ich glaube, die eigentliche Innovation des Lightning-Netzwerkes ist zum einen, dass wir ja eben die Art und Weise des Verhandelns von solchen Spielereien definiert haben, dass sie sicher sind, kryptografisch sicher, ja, dass man eben nicht wegrennen kann, wenn jetzt zum Beispiel das Geld weitergeleitet wird. Und das andere, dass wir es halt eben stark standardisiert und automatisiert haben. Ja. Aber am Ende des Tages es ist halt Bitcoin, was wir da verwenden. Ja.
Wo stehen wir denn heute, wenn es ums Lightning-Netzwerk geht? Das heißt, also wir waren jetzt relativ abstrakt, so wie funktioniert's, was ist es genau, wenn wir jetzt mal so in die Praxis schauen, kann ich heute Lightning schon benutzen, funktioniert das problemlos, wie viele Teilnehmer gibt's da, wie hat sich so das Volumen in den letzten Monaten und Jahren entwickelt? Hat da jemand von euch einen Überblick und kann da ein Update geben?
Ich glaube, René, du bist da. Ich würde tatsächlich gerne das Wort da gerade mal an mich reißen, weil ich da heute Morgen tatsächlich was Lustiges erlebt habe. Ich habe gestern eine Einladung bekommen für so eine Podiumsdiskussion, wie man irgendwie mit digitaler Kunst irgendwelche Sachen machen kann. Und da gibt es irgendwie so eine Sache mit 3 Buchstaben und ich wäre doch ein Krypto-Experte und so. Und die E-Mail war tatsächlich genauso geschrieben, ja. Aber sie kam halt also von der mir unbekannten Person, aber hat halt einen Bekannten von mir als Referenz angegeben. Und dann habe ich halt diesen Bekannten von mir gefragt und habe gemeint, sag mal, was ist denn da passiert, ja. Und er so, ja, ich habe halt immer in so einer Gruppe über euer Buch geschrieben und auch euer Paper und so. Und jetzt glaubt er halt, dass ich dich kenne und dass du da irgendwie eine Kompetenz hättest. Und dann kam ich halt mit dem Bekannten heute so in das Gespräch nochmal. Und da kamen wir halt auch auf das Lightning-Netzwerk zu sprechen. Und dieser Bekannte von mir ist halt in den USA. Und dann meinte ich so, ey, dir ist schon klar, dass wir da richtig weit sind. Und dann habe ich den auf meine Webseite geschickt. Ich habe ja diese Donations-Webseite, wo ich auch diesen Fundraiser am Laufen habe. Und habe ich gemeint, hol dir mal einen Invoice für irgendwie 23 Satoshi, weil also erstens eine schöne Primzahl und zweitens ist sie etwa ein Cent, ja. Und dann hat er das gemacht und dann habe ich gemeint, jetzt bezahl das mal. Und dann meinte er so, ja, aber ich habe doch gar kein Lightning-Netzwerk und nichts. Ich sehe, aber du hast doch ein Bankkonto in den USA und jetzt gehst du mal hier zu Lightning Strike und lädst dir diese App runter. Ne? Das ist so ähnlich wie Cash App oder PayPal. Dann hat er das runtergeladen und innerhalb von einer Minute hatte ich diese 23 Satoshi in meiner Lightning-Note. Es war der Wahnsinn. Ja? Also so, und da stehen wir. Ja? Das, also ich war völlig beeindruckt. Ja? So.
Also das heißt, man muss nicht Informatik studiert haben, um eine Lightning Wallet bedienen zu können. Also das heißt, die Bedienung wird immer einfacher und vielleicht auch mal, um auf eine Zuschauerfrage zu kommen, weil das passt jetzt gerade ganz gut zu diesem Thema, wo ja Lightning auch sehr stark ist und einen sehr großen Einfluss auch politisch hatte, war ja in El Salvador über die letzten Monate. Da gab es ja auch die Lightning Wallet Strike, die da genutzt wurde. Und jetzt gibt es aber anscheinend eine Wallet, so wie ich das verstanden habe, die direkt vom Staat kommt. Die heißt, glaube ich, irgendwie Chivo. Und da war auf jeden Fall die Frage, was denn so da dahinter steckt und ob ihr da Insights habt, was hinter dieser Chivo Wallet steckt und wann die kommt und was die kann und so weiter.
Weißt du, irgendwas dazu, Benni?
Also ich glaube, die kommt am 7. September, oder? Weil da das Gesetz in Kraft tritt? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe heute mal auf die Webseite geguckt und ich habe alles, was ich gesehen habe, es ist halt eine Custodial Wallet, also eine Wallet, die einfach für dich das Geld verwaltet, sozusagen. Also eine Bank, mit anderen Worten. Und die wird halt scheinbar zumindest irgendwie nominell vom Staat betrieben, von El Salvador. Und du musst, glaube ich, auch KYC machen. Also du musst halt irgendwie dann deine persönlichen Daten da irgendwie angeben und so. Also es ist alles so ein bisschen antithetisch zu Bitcoin. Aber ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, ist es doch zumindest interoperabel mit dem Lightning-Netzwerk. Also du kannst damit tatsächlich dann Dinge im Lightning-Netzwerk auch bezahlen mit dieser Wallet, die eigentlich eine Bank ist und dem Staat gehört oder von ihm verwaltet wird oder zumindest lizenziert ist von ihm und alles über dich weiß. Also das ist alles, ja, was ich dazu weiß. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, also hört sich nicht ganz konkurrent mit dem Bitcoin-Gedanken an, wie du gerade schon gesagt hast. Vielleicht nochmal eine Frage so zur Funktionsweise. Also was müsste ich denn machen, um es mal ein bisschen praktischer zu machen? Was müsste ich denn machen, wenn ich jetzt sagen möchte, ich habe vielleicht Bitcoin irgendwo, vielleicht sogar auf der Börse liegen und möchte jetzt mal mit Lightning eine Zahlung senden. Zum Beispiel, ich möchte eine Spende machen. René, wir kommen da dann später noch auf deine Donation-Seite. Ich vermute oder würde hoffen, dass man damit Lightning auch spenden kann. Ja, was müsste ich denn machen, um dort dir eine Spende mit Lightning schicken zu können, wenn ich sage, ich besitze Bitcoin, aber habe noch keinen Kontakt gehabt mit Lightning?
Naja, also ganz banal hängt es, glaube ich, erstmal davon ab, du hast ja gerade gesagt, eine Börse. Ich gehe davon aus, dass du jetzt eine Tauschbörse meintest oder eine Geldbörse, also ein Wallet. Das ist mir nicht ganz klar.
Sagen wir mal so eine Börse wie Coinbase oder Kraken, also eine Tauschbörse.
Genau, also Tauschbörse. Dann hängt es erstmal davon ab, bei welcher Tauschbörse du bist. Es gibt ja welche, die aktuell schon das Lightning-Netzwerk supporten. Ja, also normalerweise, wenn du deine Bitcoins von so einer Tauschbörse runterholen willst, hast du früher immer gesagt, so guck mal, das ist die Bitcoin-Adresse, schick mir das bitte dahin. Und da kannst du jetzt in dem Benutzerinterface auch sagen, guck mal, hier ist das Lightning-Invoice, schick mir das bitte dahin. Ja, also das heißt, wenn du jetzt bei einer entsprechenden Börse bist, dann gehst du auf meine Donation-Webseite, sagst, ich möchte dem René gerne so viel Satoshis schicken, kriegst einen Lightning-Invoice, gibst es bei der Börse ab und dann dauert es genau 2 Sekunden und das Geld ist bei mir. Das ist ja im Prinzip genau das, was ich gerade von meinem Bekannten beschrieben habe. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel diese Strike-App in den USA verwendest, dann ist das ja tatsächlich zwar nicht staatlich, aber im Prinzip das Äquivalent zu dem, was da gerade in El Salvador passiert. Das ist ja auch eine Custodial Solution, die halt eben beide Seiten kann, also Fiat und Bitcoin. So, du kannst natürlich aber auch ansonsten hingehen und sagen, also ich will ja eigentlich meine Bitcoin sowieso nicht bei dieser Tauschbörse haben, sondern ich möchte gerne selbst ein bisschen mehr Kontrolle drüber haben. Und dann kannst du dir eine Wallet runterladen. Also da gibt es ja viele verschiedene Wallets, die Lightning unterstützen. Und dann schickst du deine Bitcoins an diese Wallet, die öffnet im Zweifel direkt einen Zahlungskanal für dich und dann bezahlst du das Invoice wieder. Ja? Also der Benutzerprozess ist im Prinzip sehr ähnlich, wie ich vermute, das kann Stefan besser beantworten, wie er 2013 in Bitcoin gewesen sein wird. Ja? Da war Bitcoin ja auch so etwa 3 Jahre alt oder schon ein bisschen mehr. Also, aber Stefan, das kannst du, glaube ich, besser beantworten, ja.
Ja, also ich denke, es gibt halt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt mehrere, also sozusagen alle Grade von gesagt, ich vertraue einer Bank, die das für mich macht. Das geht und dann ist das wirklich sehr, sehr einfach, wenn du eine Bank hast, die das unterstützt. Dann ist es wirklich, ja, also was grundsätzlich anders ist bei der Benutzung von Lightning heute zumindest, es könnte sich auch noch mal ein bisschen drehen, wer weiß, aber im Moment funktioniert Lightning insofern ein bisschen anders als Bitcoin, dass man immer eine Rechnung braucht, ein Invoice. Ne? Also du hast nicht eine Adresse typischerweise, an die du geschickt wirst, wobei da passiert eben, wie gesagt, auch gerade was, das finden viele Leute scheinbar nützlich, deswegen wird das vermutlich auch kommen in Lightning, dass es sowas wie Adressen gibt. Aber das Standardvorgehen in Lightning ist, dass der Empfänger eine Rechnung erstellt, wo drin steht sozusagen, wie viel er haben muss. Und man kann auch sagen, es ist mir egal, wie viel ich kriege. Aber und das ist ein kryptografisches, das ist sozusagen kryptografischer Text, also einfach ein paar Nummern und Buchstaben, sieht aus wie eine Adresse, ist ein bisschen länger. Und da steht drin sozusagen, wo das Geld hin soll und wie viel es sein soll und so weiter. Und das tue ich dann in zum Beispiel an diese Bank und dann schickt die das. Aber das geht halt, da gibt es eine ganze Menge Abstufungen bis hin zu, ich betreibe meinen eigenen Lightning-Client und übernehme selber die Verantwortung dafür, mit wem habe ich Kanäle auf und ich kümmere mich um die eigenen Backups und all diese Dinge. Das ist das andere Extrem sozusagen. Und dazu ist es zum Beispiel üblich, das machen Leute gerne, dass sie dazu irgendwelche spezielle Hardware benutzen, irgendwelche kleinen Computer, so Raspberry Blitz oder sowas, Raspberry Pis oder so. Das ist mehr so ein Enthusiasten-Ding. Aber dazwischen gibt es eine ganze Menge andere Sachen. Es gibt Android-Wallets, es gibt welche, die machen das, Phoenix zum Beispiel, das macht das für dich, nimmt quasi diese ganze Komplexität weg und das sieht irgendwie dann sehr ähnlich aus wie heutzutage Bitcoin. Also das kann auch mit Bitcoin-Adressen arbeiten, aber auch mit Lightning-Rechnungen und sagt dann, ja, das ist aber jetzt keine Lightning-Rechnung, das ist eine Bitcoin-Adresse, da kann ich das schon hinschicken, aber dann müssen wir das irgendwie mit dem Service umtauschen, kostet dann 0,1% oder so. Das übernimmt das alles für dich. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten dazwischen und dieser Raum dazwischen, der wird halt auch gerade ausgelotet von den ganzen verschiedenen Leuten, diese Wallets erzeugen. Und das finde ich ein sehr spannende Verhandlung sozusagen, weil man kann, glaube ich, wirklich nicht jedem User zumuten, diese ganze Komplexität, die da dahinter steckt, weil dieses Lightning ist in sich ein komplexes Protokoll und hat komplexe Zusammenhänge. Und das kann nicht jeder verstehen und kann nicht jeder betreiben, aber es sollte jeder die Möglichkeit haben, wenn er es möchte. Mhm. Und das finde ich ganz gut, dass dazwischen irgendwie eine ganze Menge Optionen sind.
Ja, nee, das sehe ich ähnlich. Und ich meine, mein Argument ist immer, wenn was wirklich skalieren soll und groß werden soll, der Großteil der Menschen ist leider, was heißt leider, es ist einfach so, ist eher faul und Convenience ist immer King. Und ich glaube, wenn man von jedem erwarten würde, dass er sich jetzt damit beschäftigt, wie ich irgendwie eine Node betreibe und so weiter, dann werden diese Systeme, glaube ich, nicht skalieren. Aber genauso wie du sagst, Stefan, es sollte zumindest für diejenigen, für die es wichtig ist, die Möglichkeit bestehen, diese Verantwortung selbst zu übernehmen. Und vielleicht vor dem Hintergrund kam noch eine andere Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage, die hier, glaube ich, ganz gut reinpasst. Wenn wir um das Thema Skalierung reden, im Sinne von, wer nutzt alles Lightning? Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass Lightning problemlos und auch schon sehr einfach funktioniert, wenn ich von zwischen zwei Privatpersonen Geld hin und her versenden möchte. Eine andere Frage, die noch kam, war, ob es denn denkbar sei, dass das Lightning-Netzwerk irgendwann den Zahlungsverkehr in unserer Wirtschaft mal komplett übernimmt. Also dass auch Unternehmen und so weiter mal über das Lightning-Netzwerk Zahlungen abwickeln oder ob es da auch Grenzen gibt. Ich weiß nicht, René, vielleicht an dich die Frage.
Naja, das sage ich ja auch meistens immer, wenn man mich fragt. Ja, ich kann ja nicht in die Zukunft gucken, aber denkbar ist das natürlich. Ja, also ich meine, vieles ist ja denkbar. Ich würde den Spieß vielleicht umdrehen. Ich würde eher fragen, warum sollte das denn nicht so sein? Also je mehr ich sozusagen oder je älter ich werde, ja, umso absurder finde ich unser aktuelles Geldsystem auf ganz vielen Ebenen. Ja, also ich verstehe es einfach nicht mehr. Also ich bin irgendwie in die Grundschule gegangen und dann, also ich habe damals schon gerne gerechnet, ja, und dann mussten wir irgendwann lernen, was Geldscheine und Münzen sind und wie wir diese Beträge machen, ne, und das lernt dann jedes Kind und dann weiß man irgendwie, was Geld ist, dann bekommt man Taschengeld und lernt den Umgang mit Geld und dann kriegt man noch ein Sparschwein und darf dann irgendwie sparen und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jeder Mensch glaubt erstmal zu wissen, was Geld ist, weil, also das kennt man ja schon immer und das ist so natürlich, ja. Und es ist so ein bisschen wie auch, als ich dann angefangen hatte, Mathematik zu studieren, ja. Also dann sollten wir mit den Peano-Axiomen beweisen, warum 1 und 1 2 ist oder so, ja. Also, oder warum Multiplikation irgendwie kommutativ ist, ja. Also, ne, und das waren so Sachen, da haben wir uns damals ganz schwer getan, alle. Also nicht nur ich, alle meine Kommilitonen und Kommilitonen, weil, Also es war doch schon immer so, dass das A plus B das gleiche ist wie B plus A. Ja, da gibt es doch gar nichts zu beweisen. Ne? Das war schon immer so. Und ich habe das Gefühl, mit Geld ist das für viele Menschen so ähnlich. Ja, und dann kommt dann diese Frage, könnte es vielleicht auch anders sein? Ja, aber wenn ich mir angucke, was Geld eigentlich als Funktion erfüllen sollte, dann erfüllt doch Bitcoin das grundsätzlich viel, viel besser als alle anderen Gelder, die wir bisher erfunden haben. Und von daher verstehe ich überhaupt nicht, warum Leute über, dann kommen solche Sachen wie, ja, Bitcoin, das ist ja auch so volatil, wenn ich das jetzt in meinem Laden annehmen muss, so, ja, stimmt, mein Euro ist ziemlich volatil, also der schwankt täglich auf den Börsen der Welt im Kurs, ja, nur wir Menschen haben irgendwie füreinander im Moment das Agreement, dass wir das ignorieren und dass halt die Brötchen irgendwie doch gleich viel kosten jeden Tag, ja, wobei die Benzinpreise halt nicht, aber ja, nee, das ist ja das Benzin, was schwankt, ja, also, ne, also ich verstehst, was ich meine, so, das ist irgendwie crazy, ja, also, und von daher, also, in meiner Welt macht es viel mehr Sinn, dass wir uns grundsätzlich als Gesellschaft auf sowas wie Bitcoin als Zahlungsmittel verständigen. Mit Lightning haben wir eine Technologie geschaffen, die das halt möglich macht, zu skalieren, ja. Na klar, so, und dann, ich meine, also das Mantra in Bitcoin ist ja auch immer so gerne so be your own bank, ja, das heißt ja nicht, dass jeder seine eigene Bank sein muss, auch heutzutage, wenn ich jetzt eine Bank aufbauen wollen würde, ist das ziemlich aufwendig, ja, das mute ich ja auch nicht jedem zu, der mal irgendwie mit einer Debitkarte beweisen will, ne? Und von daher, klar, lass Leute Custodial Solutions verwenden, wenn das für sie praktischer ist, aber grundsätzlich, glaube ich, ist halt das Medium Bitcoin einfach, ja, also alles andere macht für mich irgendwie keinen Sinn mehr, ich ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Stefan, du siehst so aus, als wolltest du da noch was dazufügen.
Finde ich sehr radikale Meinung irgendwie, also interessant. Also ich sehe das nicht so. Ich bin nicht überzeugt, dass Bitcoin das endgültige und beste ist, was jemals passieren kann. Und also ich weiß es einfach nicht. Ja? Also ich finde tatsächlich, dass zum Beispiel Volatilität ein großes Problem ist, wenn sozusagen dieser Grundwert, diese Grundwährung ganz stark im Vergleich zu anderen Dingen schwankt. Und das, glaube ich, ist tatsächlich auch ein Problem, was die Adoption von Bitcoin als Zahlungsmittel jetzt, als richtiges, als Medium of Exchange zurückhält. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dass das zuerst kommen muss, dass sozusagen diese Stabilisierung der, also ich meine, ich finde das völlig natürlich, dass es das gibt. Ich meine, es ist natürlich klar, dass wenn du jetzt überlegst, du bootstrappst eine Währung und die soll irgendwann, keine Ahnung was, aber sagen wir mal, jetzt des Arguments wegen die Weltwährung werden und alle Leute sollen damit bezahlen. Ja, dann ist ja irgendwie klar, dass die unglaublich wertvoll werden muss. Aber der ganze Wert muss ja irgendwo herkommen und der wird jetzt nicht von 0 auf 100 oder auch in irgendeiner linearen Weise entstehen, sondern der Markt muss halt irgendwie verhandeln, wie groß ist dieser Wert, und manchmal übertreibt er halt und dann gibt es eine Bubble, und manchmal untertreibt er, dann ist diese Bubble geplatzt. Aber wir haben halt in den letzten, was weiß ich, 12 Jahren jetzt gesehen, dass es irgendwie ganz exponentiell nach oben geht. Also das geht schon irgendwie in die richtige Richtung. Und man kann auch hoffen, dass diese ganze Volatilität irgendwann nach unten geht. Aber ich denke, das ist irgendwie ein natürlicher Prozess, der passieren muss. Und wenn wir es irgendwann als wirkliches Zahlungsmittel sehr viel benutzen wollen, dann muss da auch noch viel passieren. Dann muss diese Volatilität abnehmen. Und das kann nur passieren, indem es mehr Leute benutzen und indem sozusagen es wertvoller wird.
Ja, also ich möchte jetzt gar nicht dieses Fass aufmachen, ob Bitcoin das perfekte Zahlungsmittel ist oder nicht. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal eine extra Episode dafür hernehmen. Es war auf jeden Fall mal spannend, da eure Einblicke zu bekommen. Vielleicht auch, wenn René dir diese nächste Frage etwas zuwider ist, war auch eine Zuschauerfrage. Da wurde gefragt, ob man denn auch nicht andere Dinge über das Lightning-Netzwerk schicken könnte als Bitcoin. Also kann man zum Beispiel auch Stablecoins über das Lightning-Netzwerk schicken. Oder diese bösen Dinge, die du mit drei Buchstaben vorhin bezeichnet hast, kann man sowas auch über das Lightning-Netzwerk schicken?
Naja, also ich meine, das Lightning-Netzwerk ist ein Protokoll, habe ich ja vorhin versucht, mit Stefan auch zusammen zu erörtern, wie wir Transaktionen miteinander verhandeln, so, und dass ich dieses Protokoll auch für andere Assets verwenden kann, prinzipiell, kann ich ja niemandem verbieten. Also die Software ist Open Source, ja. Ja. Ich würde gerade auch gerne noch eine Sache zu dem, was Stefan gesagt hat, ergänzen, ja. Nämlich, dass ich das tatsächlich durchaus auch sehe, ja, dass wir also den Wert von Bitcoin, glaube ich, als Gesellschaft uns noch nicht so ganz drauf geeinigt haben und dass es noch nicht klar ist, wie das ausgeht. Also ich meine, das war ja meine initiale Aussage, dass ich nicht in die Zukunft gucken kann. Ich habe nur gesagt, was für mich sozusagen sinnvoll wirkt. Ja, aber Die ganzen Sachen, die Stefan danach ergänzt hat, die beobachte ich schon durchaus auch und die würde ich auch so sehen, ja.
Ja, das ist, ich glaube, darauf können wir uns sogar alle drei einigen, dass wir irgendwie sehen, dass mit dem aktuellen Geldsystem, dass da nicht alles gut läuft und dass Bitcoin auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Alternative ist. Wie das alles ausgeht in 10 oder 20 Jahren, das steht in den Sternen. Aber es ist definitiv interessant genug, als dass man da ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken sollte. Und wie gesagt, ich bewundere auch alle Leute, die da ihre komplette Zeit dafür aufwenden. Und es ist, glaube ich, unglaublich wichtig für uns als Gesellschaft auch, dass man dieses Projekt Bitcoin weiterentwickelt, auch wenn es aktuell noch nicht klar ist, was genau draus wird. René, wir sind ja dahergekommen, weil ich gefragt habe, ist das Lightning-Netzwerk eventuell, kann das als Zahlungsnetzwerk für die ganze Gesellschaft fungieren und können auch Unternehmen Zahlungen damit abwickeln? Und da meintest du, ja, das kann durchaus passieren und du wüsstest nicht, warum das nicht der Fall sein sollte. Und da wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen dagegen halten und ein, zwei skeptische Punkte nennen, die vielleicht dazu führen, dass Lightning nicht funktionieren kann. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann auch so langsam zu eurem Papier kommen. Weil ein großes Problem, das es ja mit dem Lightning-Netzwerk heute gibt, ist, dass es schwierig ist, große Zahlungen damit abzuwickeln. Und gerade wenn wir zum Unternehmensbereich sind, dann werden ja oft mal Zahlungen abgewickelt, die sehr, sehr groß sind. Und vielleicht, Stefan, fangen wir mal mit dir an. Die Frage, warum das so ist, dass es aktuell schwierig ist, große Zahlungen über das Lightning-Netzwerk zu tätigen.
Ja, das ist eigentlich die Grundlage, würde ich sagen, von Renés Arbeit ursprünglich. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob ich der Richtige dafür bin, das zu beantworten. Um nochmal kurz zu diesem Unternehmensding zurückzukommen und große Zahlungen und so, ne? Also das ich beobachte halt, dass erstens, wenn du jetzt Unternehmen miteinander Geschäfte machen wollen und es um große Zahlungen geht, dann gibt es, glaube ich, immer noch zwei gute Alternativen. Das eine sind Standard-Bitcoin-Zahlungen, ne, weil es wirklich um große Beträge geht, dann macht das Sinn, ja. Und zweitens können Unternehmen, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, sozusagen auch Bitcoin schon immer so verwenden, wie es auch schon vor dem Lightning-Netzwerk ging, nämlich, dass sie sich vertrauen und einfach sozusagen sagen, naja, wir machen jetzt untereinander halt eine Rechnung und die behalten wir, die merken wir uns beide und ab und zu machen wir mal eine ausgleichende Zahlung. Und das ist im Prinzip exakt das Gleiche wie ein Zahlungskanal, nur dass man sich bei einem Zahlungskanal nicht vertrauen muss. Und nichts hindert die Leute daran, jetzt einen Zahlungskanal aufzumachen, beliebig groß sozusagen und in diesem Modus einfach miteinander gar nicht übers offene Lightning-Netzwerk zu zahlen, sondern einfach mit zwischeneinander, also mit sozusagen, die haben ja eh eine Vertrauensbeziehung zueinander und die kann man auch nutzen und dann kann man sozusagen da das beliebig gestalten, indem man sich beliebig vertraut oder indem man einen Zahlungskanal aufmacht und das Vertrauen verringert und alle möglichen Möglichkeiten gibt es da, um sowas zu machen, ne? Aber wenn man jetzt wirklich größere Beträge übers Lightning-Netzwerk einfach so verschicken will, ich glaube schon, dass es da bis jetzt sozusagen so eine Lücke gibt, weil für richtig große Beträge macht es natürlich Sinn, das auf der Blockchain zu machen, aber das ist auch einfach sicherer. Also es gibt tatsächlich so ein paar Security-Trade-Offs, warum man das dann eher auf der Blockchain machen würde. Aber ich glaube, es gibt einfach eine Lücke. Es gibt Dinge, die gehen jetzt sehr leicht mit dem Lightning-Netzwerk. Wenn du 10 Euro bezahlen willst, geht eigentlich so gut wie immer, ne? Aber wenn jetzt die Gebühren hoch sind im Bitcoin-Netzwerk, dann lohnt sich das halt erst ab, weiß ich nicht, 5.000 Euro, 10.000 Euro. Aber ich glaube, es wird dir schwerfallen, heute 2.000 Euro übers Lightning-Netzwerk zu verschicken. Und da ist, glaube ich, genau die Lücke. Das ist genau die Arbeit sozusagen, die René angefangen hat und hat sich damit beschäftigt. So, was können wir dann machen, damit das besser funktioniert? Warum geht das eigentlich nicht? Also was ist das Problem? Warum funktioniert das nicht, sozusagen diese Lücke zu schließen? Und ich glaube, das überlasse ich auch lieber René zu erklären, sozusagen, was das Problem ist.
Ja, René, dann doch gerne mal direkt die Frage an dich. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, warum das heute nicht funktioniert und kannst da ein bisschen darauf eingehen, dass diese Channels ja gefundet sein müssen und man immer nur gewisse Beträge dann verschicken kann und das hängt von diesem Funding ab und dann auch mal erklären, was dieses Routing genau bedeutet, so bevor wir vielleicht dann in euer Papier reingehen.
Ja, also eine der wirklich schönen Eigenschaften des Lightning-Netzwerkes ist ja die Tatsache, dass das Geld auch vorhanden sein muss, was ich verschicken möchte. Ja. Also wir haben so einen Zahlungskanal, den kann ich ja tatsächlich mir vorstellen wie so ein Kautionskonto und den kann ich einfach nicht überziehen. Ja. Also ich kann dir nur das Geld schicken, was gerade auf meiner Seite des Kanals ist. Bestimmt, wenn man jetzt irgendein Netzwerk mit Vertrauen bauen würde, ja, und es ist ja jedem Menschen erlaubt, das zu tun, könnte man auch sowas machen wie, ach, ich leihe mir das mal gerade und also es kommt ja bestimmt irgendwann zurück. Aber in Lightning geht das nicht, ja. Da kann man eben diese Kredite nicht erzeugen. So, und das hat aber als Konsequenz eben genau die Tatsache, dass ich in einem Kanal nur das Geld weiterleiten kann, was jetzt vorhanden ist. So. Alex, wenn wir jetzt einen Kanal haben und ich habe auf diesem Kanal, sagen wir mal, irgendwie einen Millibitcoin. Und jetzt möchte ich den gerne zu Stefan schicken. Dann schicke ich den halt zu dir und sage, bitte weiterleiten. Und jetzt sagst du, in deinem Kanal mit Stefan hast du aber nur einen halben Millibitcoin. So, und dann ist doof, weil dann kannst du das nicht weiterleiten. Ja? Also du kannst natürlich einen halben Millibitcoin weiterleiten, aber dann ist das Geld halt nicht komplett bei Stefan angekommen. So, und das Problem ist, ich weiß vorher nicht, wie viel Geld du in deinem Kanal mit Stefan hast. Also ich weiß zwar, wie groß dieser Kanal ist, das heißt, ich weiß, wie viel Geld insgesamt in dem Kanal vorhanden ist, aber ich weiß nicht, wie viel davon ist, gehört dir und wie viel davon gehört Stefan. So, und jetzt, ja, das ist sozusagen eine Entscheidung, die das Lightning-Netzwerk, die Entwickler getroffen haben und die Entwicklerinnen gesagt haben, also so wollen wir das gerne haben. Das hat, würde ich vermuten, zwei Gründe. Der eine wird immer zuerst genannt, obwohl ich den tatsächlich für den aus technischer Sicht weniger wichtigen Grund finde, nämlich die Privatsphäre, dass man sagt, also sie wollen hier auch irgendwie so eine Privacy-Technologie haben und da geht es darum, dass jetzt nicht jeder wissen soll, wo welches Geld ist. Ich sage jetzt nicht, dass Privatsphäre nicht wichtig sei, aber ich glaube, es gibt tatsächlich einen bedeutenden Grund und das ist die Tatsache, wenn ich jederzeit immer allen Leuten im Netzwerk mitteilen würde, wer wie viel Geld hat, naja, dann wäre das genau das, was wir gerade eingangs erklärt haben, wie das ja bei Bitcoin funktioniert, oder? Also da teile ich ja auch jedem Menschen mit, wenn eine Zahlung stattgefunden hat. Ja, und jedes Mal, wenn eine Zahlung stattfindet, ändert sich ja der Betrag bei einzelnen Menschen. Also das heißt, wenn ich diesen Betrag immer aktuell mitteilen will und diese Unsicherheit über diesen Betrag reduzieren wollen würde, dann müsste ich wieder bei einer Technologie landen, die so ähnlich ist wie Bitcoin, wo ich halt alles an alle erzähle. Und da haben wir schon gesehen, das skaliert nicht so gut. Also vor allen Dingen dann nicht, wenn wir es dezentral haben wollen. Ja, und deswegen wissen wir halt nicht, was in den anderen Zahlungskanälen los ist, die gerade nicht uns selbst gehören, also in denen wir selbst direkt involviert sind. Und das heißt, wir müssen die ganze Zeit raten.
Okay, also René, das Problem ist im Endeffekt, wenn ich, sag mal, ich möchte Stefan Geld schicken, hab Bitcoin schicken über das Lightning-Netzwerk, hab keinen direkten Kanal zu ihm, dann muss ich ja irgendwelche anderen Kanäle nutzen. Und da gibt's ja meistens mehr als einen, hoffentlich. Mhm. Und ich weiß nicht, sag mal, wenn ich jetzt 100 Satoshi versenden möchte, welcher dieser Kanäle am besten dafür geeignet ist. Und es kann dazu kommen, dass es eben, wenn ich einen Kanal ausprobiere, dass der nicht funktioniert, weil, wie du gerade gesagt hast, irgendwo an einer Verbindung dann eben zu wenig Satoshis auf einem Kanal liegen oder dass eine Node eben zu wenig Satoshis hält. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie das heute funktioniert? Also mein Verständnis war, dass das heute so funktioniert, dass einfach, da gibt es so eine Zielfunktion, die versucht irgendwie immer den kürzesten Weg zu nehmen, wobei kürzester hier auch immer bedeutet, das ist irgendwie kürzester weighted by the cost or the expected cost of einer Zahlung. Wie wird das denn heute gemacht, dass da die beste Route im Endeffekt durch das Lightning-Netzwerk gesucht wird?
Ja, im Prinzip genau so. Ja? Also du hast es gerade eigentlich richtig gesagt, ja. Alle Menschen, die Zahlungskanäle anbieten, können eine Gebühr öffentlich machen und ankündigen. Ne? Das wird ja dann, wie Stefan das so vorhin gesagt hat, so die erzählen sich das immer gegenseitig, wie hoch die Gebühren sind. Und jetzt kenne ich sozusagen als Not, also ne, du als Nutzer das zu machen, wäre natürlich aufwendig. Ja? Also das macht deine Software für dich. Aber die weiß jetzt sozusagen, welche Kanäle es gibt. Und das ist halt so ein Graph. Und dann kann man ja sagen, okay, jetzt möchte ich gerne einen Weg von Alex zu Stefan finden. Und ja, ich meine jetzt, also ich glaube, Menschen, die so ein bisschen ökonomisch denken, sagen dann schon noch ganz schnell so, ja, aber dann möchte ich gerne aus diesem Marktangebot von Kanälen bitte gerne eine Kombination von Kanälen haben, die von Alex zu Stefan geht, die doch bitte die Gebühren minimiert, die Alex zu bezahlen hätte. Ja. Genau, und das heißt, im Moment wird sozusagen ein Optimierungsproblem gelöst, was halt primär, sage ich mal, auf diese Kosten optimiert. Da werden noch ein paar andere Ziele in diese Zielfunktion mit eingebaut, aber die Kosten sind, sage ich mal, das dominante Feature da aktuell drin. Genau, und was die Software dann macht, ist die, ich sage jetzt mal, wählt ganz brutal den kürzesten Pfad aus, probiert den und dann klappt der und dann war schön oder er klappt nicht und dann sagt es, okay, also da hat es nicht geklappt, dann nehmen wir den Kanal mal raus aus dem Graphen und dann nehmen wir den nächsten kürzesten Pfad und dann probieren wir das so lange, bis wir das geschafft haben.
Ja, und mein Verständnis ist, also ich habe euer Paper gelesen, teilweise 100% verstanden habe ich die ganze Mathematik nicht, muss ich zugeben, aber mein Verständnis, und ihr könnt mir sagen, ob ich das richtig verstanden habe oder nicht, war, dass ich eher im Endeffekt jetzt ausgehend von dieser Situation, dass ich da verschiedene, dass im Endeffekt gegeben dieser Funktion dann immer neue Kanäle versucht werden, irgendwann war mein Verständnis, dann gibt es dann mal einen Timeout, ja, wenn der dritte, vierte, fünfte nicht geklappt hat und dann wird die Zahlung einfach komplett abgebrochen, dann funktioniert die nicht. Und ihr sagt jetzt im Endeffekt, wir verbessern diesen heutigen Mechanismus an zwei Fronten. Das erste ist, wir berücksichtigen nicht nur diese Kosten, also kürzester Weg im Sinne der Kosten, sondern wir berücksichtigen auch noch die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass diese Zahlung auch am Ende wirklich funktioniert. Das war das erste. Und das zweite war, wir schauen uns nicht nur einen Kanal an, durch den ich die komplette Zahlung durchboxen möchte, sondern ich überlege mir, kann ich die Zahlung eventuell aufsplitten und dann eventuell über mehrere Kanäle versenden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich würde sagen. Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung. Also man kann es noch ein bisschen sozusagen präzisieren, also dass die Wahrscheinlichkeiten schon berücksichtigt werden, das ist eben Arbeit, die René schon vorher gemacht hat. Also das ist im Prinzip gab es schon vorher ein Papier, was das diesen Fall sozusagen, also das die Grundlagen dafür gelegt hat und das eigentlich schon etabliert hat, dass das geht. Und auch, dass man über mehrere Pfade gleichzeitig sozusagen Dinge verschicken kann, das ist auch eine Technik, die es schon länger im Lightning-Netzwerk gibt. Nur das Neue daran ist, dass wir sozusagen optimale, das nennt man Flüsse. Also wenn man jetzt so mehrere Pfade hat, die müssen auch nicht völlig verschieden sein, sondern die können auch teilweise, sie verzweigen sich, dann gehen sie wieder zusammen und so, ja. Und also wie von einem Punkt zum anderen irgendwas durch ein Netzwerk fließen lassen kann, über möglicherweise mehrere Pfade, das nennt man einen Fluss. Und wir haben halt uns damit beschäftigt, haben halt herausgefunden, dass die für uns korrekte Art, das zu beschreiben sozusagen, ist, wir suchen einen Fluss durch dieses Netzwerk, und zwar einen Fluss mit den minimalen Kosten. Und jetzt ist die Frage, was sind Kosten? Und Kosten können alles Mögliche sein. Kosten können zum Beispiel sein, es gibt Möglichkeiten, eben diese Wahrscheinlichkeiten als Kosten auszudrücken, ja, dass ein Weg, der unwahrscheinlicher ist, teurer ist. Das ist eine Neuerung darin. Aber man kann eben auch die klassischen Kosten dazu nehmen. Und man kann dann diese verschiedenen Arten von Kosten gegeneinander aufwiegen und kann sagen, okay, ich möchte gerne einen Pfad haben, der oder einen Fluss haben, der möglichst wahrscheinlich ist, aber gleichzeitig auch nicht zu teuer. Und wie man solche Dinge findet, damit haben wir uns beschäftigt.
Und Stefan, was ich verstanden habe, ist, dass ihr da im Endeffekt, und ich glaube, so kam das dann auch zu eurer Zusammenarbeit, und da sieht man, dass es so viel Sinn ergibt, wenn dann verschiedene aus verschiedenen Richtungen Leute sich da zusammenschließen, an solchen Dingen arbeiten, dass du erkannt hast oder ihr gemeinsam erkannt habt, dass genau dieses Problem, dieses Optimierungsproblem, über das wir gerade reden, was ist der beste Kanal, dass das ein mathematisches Problem ist, das an anderer Stelle schon beackert und bearbeitet und teilweise gelöst wurde. Und das habt ihr im Endeffekt jetzt hier bei euch angewendet.
Ja, genau so war es. Also es war tatsächlich ganz, ganz lustig irgendwie, fand ich so, weil René hat sich halt mit diesen Sachen schon sehr lange beschäftigt und hat ab und zu mal mit mir darüber gesprochen. Und dann und hat tatsächlich auch eine ganze Weile irgendwie daran gearbeitet und hatte irgendwie schon auch tatsächlich eine Lösung für das Problem, aber die war irgendwie nicht schnell genug und so und hat dann aber, ich habe dann festgestellt, das kommt mir alles irgendwie total bekannt vor, ja, also er erfindet da gerade irgendwie was Neues, was ich schon mal gesehen habe und dann habe ich irgendwann angefangen, es muss doch sowas geben, habe ich mir, und dann habe ich tatsächlich mal angefangen, irgendwie so Sachen so ein bisschen zu recherchieren, habe gesagt, ja, also es ist tatsächlich eine Variante von einem Problem, die es schon gibt, also das ist eben eine Variante, das ist eben was nicht so jeder kennt, also was ich auch nicht direkt so kannte, also Flüsse und maximale Flüsse und so, das ist was man irgendwie im Informatikstudium irgendwann lernt, aber Flüsse mit minimalen Kosten ist schon wieder was bisschen Spezielleres, aber es ist tatsächlich auch was, über das es sehr viel Literatur gibt und das wird in vielen Wirtschaftsbereichen gelöst, das Problem in einer gewissen Weise, also und da gibt es tatsächlich sehr viel und das ist eben das, was René angefangen hat, wieder neu zu erfinden, sozusagen. Und da habe ich gesagt, oh Moment, stopp, lass uns erst mal gucken, was es schon gibt. So, weil das du musst ja nicht alles neu erfinden.
Ja. Ich habe noch eine, die Zeit rennt leider. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Das war für mich so ein bisschen eine offene Frage, und das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, ehrlich gesagt, als ich das Papier gelesen habe, wie er dieses Problem löst. René, du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Problem jetzt in dem Fall ist, dass man nicht weiß, wo wie viel Bitcoin liegen, weil wenn ich das perfekt wüsste, könnte ich ja genau sagen, wo, durch welchen Kanal ich wie viel Bitcoins setten kann. Das weiß ich leider nicht. Und ihr habt da jetzt im Endeffekt eine Möglichkeit eingebaut. Ihr habt ja, wie gesagt, so wie so eine Learning, so eine lernenden Algorithmus, der eben schaut, wo passen wie viel Bitcoin durch und wo eben nicht. Und der sich dann irgendwie selbst aktualisiert, sage ich jetzt mal. Also vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie ihr dieses Problem löst, dass ihr eben die Balances nicht alle kennt und wie dieser Algorithmus dann mehr oder weniger lernt. Und vielleicht gleich eine Anschlussfrage daran, selbst wenn dieser Algorithmus das lernt und ein immer besseres Bild davon bekommt, wo sind große, wo sind kleine Kanäle, ändert sich das nicht auch ständig? Also es werden ja Kanäle mal wieder geöffnet, geschlossen, gefundet, da kommt hier ein bisschen Balance dazu und so weiter. Wie funktioniert das genau?
Ja, also da ist jetzt leider am Ende deiner Frage, glaube ich, zwei Konzepte durcheinander gegangen. Ne? Das möchte ich gerade mal zuerst vielleicht auflösen, bevor ich die konkrete Frage, mit der du begonnen hast, beantworte. Also, dass Kanäle groß oder klein sind, das ist ja sowieso eine öffentliche Information. Ne? Die lernt auch sozusagen jetzt dieser Algorithmus, den wir da verwenden oder vorstellen, nicht. Ja? Also, ne, weil ein Kanal ist ja groß in dem Moment, wo er, was weiß ich, 10 Bitcoins auf diesem Multisignature-Wallet hat. Und ein Kanal ist klein, wenn er halt nur 100.000 Satoshi da drauf liegen hat. Ja. Und klar, es stimmt schon, das Netzwerk verändert sich. Ne? Also in jedem Block, der gemeint wird, können prinzipiell Kanäle geschlossen oder neu aufgemacht werden und in Zukunft vielleicht auch einfach tatsächlich in ihrer Größe modifiziert werden. Da arbeiten gerade einige, also insbesondere die Lisa als Entwicklerin dran. Was wir lernen ist, Wir lernen die Unsicherheit darüber zu minimieren, wie viele Bitcoins auf welcher Seite in dem Kanal sind. So, und da ist es so, dass das im Prinzip, also ich sag mal, eigentlich Schulmathematik ist. Ja? Also wenn du eine Wahrscheinlichkeitsfunktion hast, dann gibt es sowas wie eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und dann kannst du halt sagen, naja, also wenn ich schon mal irgendwie, also du hast eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, wie wahrscheinlich ist jeder Betrag oder jede Verteilung der Bitcoins in dem Kanal. Ja? So, und wenn ich aber jetzt schon mal probiert habe, dann einen Kanal zu verwenden, weil der insgesamt irgendwie sehr wahrscheinlich für mich aussah, und ich habe dann aber das Feedback bekommen, das klappt gerade nicht, die Bitcoins sind auf der anderen Seite, ja, dann habe ich ja was gelernt über diesen Betrag, oder? Also, ne, und das nennt man dann eine bedingte Wahrscheinlichkeit, und die rechne ich halt aus, also, oder wir, ja. Also, ne, wir, ja, bedingte Wahrscheinlichkeiten sind hier das Stichwort. Das wird dann im Bereich Machine Learning immer so gerne so als Bayesian-Statistik und so verkauft mit irgendwelchen Buzzwords. Aber also ich habe das eigentlich im Mathe-Leistungskurs in der 13. Klasse damals gelernt. Oder in der 12. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ihr hättet definitiv noch AI und Machine Learning ins Paper, in den Titel am besten mitschreiben sollen. Dann wäre das Paper noch besser angekommen wahrscheinlich.
Blockchain,
AI und Machine Learning. Also besser geht's nicht. Okay, nee, also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich habe sehr viel gelernt heute. Es war extrem spannend für mich auch. Ich möchte vielleicht jetzt trotzdem die letzten 2-3 Minuten noch dafür nutzen, um nochmal auf ein, zwei Projekte zu sprechen zu kommen, an denen ihr ja arbeitet. Stefan, du hast es schon erwähnt, Net Positive Money. Ich packe da gerne einen Link dazu auch in die Shownotes. Vielleicht kannst du nochmal 2 Minuten kurz zusammenfassen, worum es da geht und was ihr da macht.
Ja, vielen Dank. Also Net Positive Money ist ein Projekt, wo es darum geht, dass wir als Bitcoiner uns auch verantwortlich dafür fühlen, was mit dem Klima passiert, also insbesondere CO2-Ausstoß, der tatsächlich durch Bitcoin auch passiert. Darüber gibt es ja inzwischen schon eine ganze Menge Forschung. Wir wissen natürlich nicht, wie viel das ist, nicht genug, also wir wissen es nicht genau, aber wir haben obere Grenzen, wie viel das ist, und wir wollen einerseits mehr dazu beitragen, darüber aufzuklären, also wie ist die Realität, und im Gegensatz zu den oft verbreiteten FUD und so. Also irgendwo dazwischen, ne? Also wir haben das Gefühl, es gibt halt in der Mainstream-Presse ganz oft so FUD, so ja, Bitcoin wird die Meere kochen lassen, und aber bei Bitcoinern gibt es oft dann das Gegenteil, wo die Leute sagen, ach ne, ist doch Quatsch, Bitcoin macht alles wunderbar und grün und ist das Beste für die Umwelt, was passieren kann. Und wir versuchen halt rauszufinden, okay, was kann man dann wirklich tatsächlich wissenschaftlich darüber sagen, also was ist denn tatsächlich erforscht? und dann aber auch sozusagen, was können wir tun, um einen positiven Beitrag zum Klima zu leisten. Unsere Lösung ist dafür, naja, wir können auf jeden Fall Geld an Organisationen geben, die was Positives tun, belegbar. Und das machen auch viele andere Industrien und es wird Zeit, dass wir als Bitcoiner das auch machen und dann ist es auch nicht mehr so leicht für Leute, da Angst zu schüren und zu sagen, die Bitcoiner verbrennen die Meere, wenn wir uns da ähnlich verhalten, wie andere Industrien das eben auch tun. Und das ist sozusagen die Mission von Net Positive Money.
Ja, cool. Also ein cooles Projekt. Wie gesagt, Link packe ich gerne in die Shownotes. Und dann, René, bei dir ist ja, glaube ich, denke mal, das Projekt, das du jetzt gerade machst, ist ja vor allem das, worüber wir heute gesprochen haben. Und ich habe gehört, dass du da irgendwie so eine Donations- oder Fundraising-Website dazu aufgestellt hast. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen, was da dahinter steht und wie man dich da dabei und damit natürlich auch Bitcoin und das Lightning-Netzwerk unterstützen kann.
Ja, klar, kann ich gerne machen. Also auch danke. Es ist halt so, dass wenn solche Technologien gebaut werden, dass, ich sag mal, am Ende des Tages die Menschen, die das machen und darüber nachdenken, auch nicht nur von Luft und Liebe leben können. Und es ist bei Nichten nicht so, dass jeder Mensch, der im Bitcoin-Bereich als Developer sich für spannende Probleme interessiert, irgendwie seit 2009 Bitcoin kennt und deswegen automatisch irgendwie Bitcoin-rich ist, ja. Und die Frage ist halt tatsächlich ganz grundsätzlich, wie refinanziert man sich als Entwickler in diesem Bereich? Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Developer Grants, man kann bei Firmen arbeiten oder man kann sich halt irgendwie selbst finanzieren. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich glaube, dass es für diese Community wichtig ist, dass Menschen mit einer gewissen Unabhängigkeit auch an dem Development-Prozess teilnehmen. Also ich habe zum Beispiel, nachdem dieses Paper draußen war, viele Empfehlungen bekommen für solche Developer Grants und habe da auch einige Gespräche geführt und ich will auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann mal so einen Grant annehmen würde, aber oftmals, ja, sage ich mal, werden die schon auch an Bedingungen gestellt oder zumindest fühlt sich so an, als werden da bestimmte Bedingungen gestellt. Und die Frage ist halt schon, will man sozusagen die Interessen einzelner wohlhabenden, finanzkräftigen Menschen sozusagen indirekt in so einem Vehikel unterstützen oder will man einfach an den Sachen arbeiten, von denen man glaubt, dass es das Sinnvollste sei? Also ich habe 2019 mehreren Menschen angeboten, wollte ich mich nicht sponsoren dafür, dass ich über diese Probleme nachdenke, wie man die Zuverlässigkeit im Lightning-Netzwerk erhöhen kann. Und damals hat sich da keiner für interessiert. Also das war irgendwie so, ne? Und jetzt sagen Leute auf einmal so, boah, das war aber eine echt wichtige Contribution und das ist wirklich was das Netzwerk besser macht, ne? Und da, sage ich mal, war ich ein bisschen stur und habe gesagt, nee, ich sehe schon, das ist ein wichtiges Problem so. Und ja, ich hoffe sozusagen darauf, dass, ne, es geht leider bei solchen Sachen dann doch irgendwie auch immer wieder ein Stück weit um Vertrauen und das kann man herstellen, indem man sozusagen vergangenes Verhalten verifizieren kann, dass jetzt durch die Contributions, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, Leute sagen, Mensch, das finden wir gut, das würden wir gerne unterstützen. Und ich habe halt diese Donation-Webseite, da kann man sowohl on-chain als auch natürlich über Lightning Bitcoins einfach direkt an mich schicken. Und solange wir das mit den wiederkehrenden Zahlungen noch nicht so gut gelöst haben in Lightning oder so nutzerfreundlich gelöst haben, habe ich auch eine Patreon-Seite, wo man mit einem monatlichen Betrag mich unterstützen kann. Und meine Hoffnung wäre es tatsächlich, dass ich mich von meinem Arbeitgeber irgendwann unabhängig machen kann und sagen kann, super, ich kann jetzt sozusagen fulltime mich auf diese Sachen hier fokussieren und konzentrieren. Und da hoffe ich einfach, dass ich da Unterstützung aus der Community bekomme, möchte aber auch anmerken, dass da tatsächlich jetzt in den letzten 2 Monaten schon wirklich auch eine nicht ganz unsignifikante Summe zusammenkam von Unterstützung. Nichts in dem Bereich, mit dem ich jetzt sagen kann, oh, da kann ich jetzt für den Rest meines Lebens mich auf diese Sachen fokussieren, aber vielleicht muss es das ja auch nicht, ne? Also Fundraising ist ja eine Sache, die man konstant betreibt. Und von daher würde ich gerne auch das Forum gerade nutzen und da einfach mal Danke sagen an viele Menschen, die sehr anonym auch einfach dazu beigetragen haben, weil in der Regel weiß ich gar nicht, wo das Geld jetzt herkam, ja.
Ja, und das ist auch absolut wohlverdient, René. Du bist ja ein sehr bescheidener Mensch, aber ich glaube, das hast du dir auch einfach verdient. Ihr habt beide extrem gute Arbeit, interessante Arbeit gemacht, habt den ganzen Space nach vorne gebracht mit eurem Papier. Vielleicht zum Abschluss einfach nochmal großes Danke, dass ihr heute da wart, dass ihr mir dabei geholfen habt, das Thema Lightning auch einer größeren, nicht unbedingt immer nur Bitcoin-fokussierten Community näher zu bringen. Ich hoffe auch, dass alle Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten heute. Die ganzen Links zu euren Websites packe ich dann in die Shownotes, also schaut da gerne drauf. Und nur weil René jetzt schon ein bisschen Geld gesammelt hat, heißt es nicht, dass er nicht noch mehr gebrauchen kann. Also schaut euch das bitte an und überlegt euch, ob ihr das ganze Projekt nicht unterstützen wollt. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, lieber Stefan, lieber René, vielen Dank fürs Kommen und ich hoffe, bis bald mal wieder.
Vielen Dank, danke, dass du auch eine etwas, sagen wir mal, ausgeglichenere Stimme in diesem Space oder mit sozusagen eine Brücke zu diesem Space baust, auch für Leute, die da nicht so tief drinstecken.
Dem kann ich mich nicht anschließen und vielen Dank für die Einladung. Und übrigens, by the way, ganz großes Kudos, dass du sagst, du hast doch probiert, das Paper zu lesen. Mir ist wirklich bewusst, dass das für viele Menschen erstmal eine Barriere und Hürde ist, ja. Gerade wenn man jetzt vielleicht nicht exakt vom Fach ist. Und das finde ich tatsächlich, also sehr beachtlich, möchte ich gerade nochmal sagen.
Alles klar, vielen Dank euch. Macht's gut. Ciao, ciao.